Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
So, ungewohnte Stimme wieder. Über 4 Wochen Pause. Allianz Brisanz mit dem größten Comeback des Jahres. Und ja, Daniel, erstmal schöne Grüße nach oben Stroh. Wir haben es mal wieder geschafft.
Ja, es hat lange gedauert und es waren irgendwie zeitlich, haben wir es irgendwie nicht hinbekommen. Kommt schon mal vor. Haben wir eigentlich auch von Anfang an gesagt, also man sollte nicht darauf hoffen, dass das wirklich jede Woche klappt. Insofern war das jetzt einfach mal eine schöpferische Pause, nennen wir das jetzt einfach mal. Ja. Und so sind wir jetzt bei Folge 10 der Staffel 3, glaube ich.
Genau.
Und ich möchte dann auch schöne Grüße aus oben Strohe senden.
Ja, vielen lieben Dank. Gut Ding will weiter haben. Ich glaube, wir gehen auch heute einfach mal, also wir gehen sowieso wieder komplett unvorbereitet einmal rein. Wir haben jetzt nicht uns großartig besprochen, was wir wie, wo, wann machen wollen. Eine Sache liegt mir tatsächlich noch auf dem Herzen. Ihr habt es wahrscheinlich schon über unseren Nachruf, der am 3.10. Rausgekommen ist, mitbekommen. Unser lieber Podcast-Kollege Helücht, Jörg, ist mittlerweile von uns gegangen. Und auch da von meiner Seite aus, Jörg, falls du das noch irgendwie irgendwo hören solltest, danke, dass du Daniel dazu ermutigt hast, ja, auch vielleicht selber mit in die Podcast-Szene mit reinzugehen. Ich glaube, Allianz Brisanz ist auch irgendwie so ein bisschen Helücht und du wirst fehlen, du fehlst jetzt schon und ja, ich glaube, da, Daniel, habt ihr ja gestern mit der Klönstuf und mit Raik habt ihr ja auch gestern noch was aufgenommen. Ich habe es noch nicht angehört. Ich werde es mir natürlich nochmal anhören. Und über Verzählnix ist dieser Podcast, der ist jetzt schon rausgekommen, ne, die Folge?
Die Folge ist ja seit gestern raus. Mhm. Ist allerdings noch bislang auf dem Verzählnix-Account only sozusagen abrufbar. Aber wir arbeiten dran, dass es noch sozusagen auf allen Plattformen verfügbar ist und ja, war auf jeden Fall ein sehr intensives, sehr auch teilweise natürlich auch durch die Situation bedrückendes, aber auch ein sehr humorvolles Gespräch und ich glaube, da haben wir ihm auch sozusagen oder entsprochen, sage ich mal, seiner Art. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst, das Ganze. Also insofern, uns ging es danach, nach diesem Gespräch auch besser und ja, hoffen wir mal, dass wir das so ein bisschen in seinem Geiste auch fortführen. Ich denke, das haben wir ja auch mit unserem Podcast Allianz Brisanz auch so ein bisschen aufgenommen, so ein bisschen das Ganze mit einem Augenzwinkern und die Rivalität jetzt nicht so in den Vordergrund schieben, sondern immer so ein bisschen süffisant mit Spitzen versehen. Ich denke, das war Jörg eben auch. Und ja, insofern mach's gut und gucken natürlich von oben zu, was die Vereine so machen. Und hoffentlich vielleicht am Ende dann auch mit dem Aufstieg des HSV gekrönt.
Ja, das wäre natürlich irgendwie schade, dass Jörg das dann vielleicht nicht mitbekommt, falls der HSV diese Saison aufsteigen sollte. Es sieht ja ganz gut aus und ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal dann von einem gleich bedrückenden, unschönen Erlebnis, sage ich jetzt vorsichtig, einfach mal zum Alltag wieder zurück. Wir werden jetzt nicht die vergangenen Spiele alle einzeln aufbröseln und dröseln. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen und ich glaube, nach 20, 30, 40 Minuten hättet ihr dann auch schon keinen Bock mehr, hier großartig mitzuhören. Ich glaube, Daniel, wir sprechen einfach mal so über die allgemeinen Situationen im Verein.
Genau.
Was so in den letzten Wochen passiert ist, darauf können wir natürlich eingehen. Wir werden aber jetzt nicht, wie wir das sonst immer dann, wenn wir Woche für Woche aufgenommen haben, auf jedes einzelne Spiel eingehen. Wenn ihr dann natürlich noch irgendwie Fragen haben solltet zu irgendeinem Spiel besonders, dann werden wir dazu natürlich auch noch uns gerne über Twitter oder halt in der nächsten Folge nochmal äußern. Ja, im Großen und Ganzen, eigentlich sieht es ja bei beiden Vereinen nicht so schlecht aus. Der HSV ist voll im Aufstiegsrennen dabei.
Ja, mit einer Delle, würde ich sagen, versehen.
Ja gut, also, die Delle haben beide Vereine aber merkwürdigerweise bekommen. Ja. Mit was willst du denn anfangen? Mit dem Oberhaus oder mit dem Unterhaus? Oder mit der dritten Liga?
Ah ja, die haben wir natürlich auch noch. Vielleicht sollten wir das zuerst abhandeln. handeln, was beim VfB Oldenburg los ist.
Das, ja, was die Leute interessiert natürlich auch.
Ja, das genau. Und das ist ja auch zum Beispiel, um das jetzt zuletzt auch nochmal aufzugreifen, das ist ja auch etwas, was wir durchaus durch die Inspiration von Jörg mit aufgenommen haben, auch mal so regionale Geschichten einzubinden. Und der VfB Oldenburg ist ja nun mal in unserer Nähe und von daher gucken wir da auch ein bisschen drauf. Ich gucke da auch drauf, ab und zu gucke ich die Spiele mir an und ja, es ist auch da ein bisschen eine Delle drin. Man kann sagen, dass die Ergebnisse jetzt nicht mehr stimmen. Leistung ist eigentlich soweit immer noch okay, finde ich, aber man merkt doch so ein bisschen, der Schlendrian kehrt ein. Ich habe also das Spiel noch gesehen gegen Köln, Viktoria, da haben sie noch gewonnen und dann ging es aber schon los. Die Heimspiele können sie irgendwie nicht so abliefern. Gegen Bayreuth schon 1-1, dann gegen Aue 3-1 verloren. Dann gab es dieses Pokalspiel in Reden, glaube ich, da haben sie dann gewonnen. Aber jetzt auch wieder in Wiesbaden, bei Wien Wiesbaden, nach einer 1-0-Führung auch dann 1-3 wieder verloren. Jetzt kommt dann Ingolstadt und ist natürlich auch wieder ein Klopper, auch zu Hause. Ja, also es geht nach wie vor, stehen sie eigentlich ganz gut da, müssen aber jetzt ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht unten reinrutschen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, so dieser erste Aufschwung nach dem Aufstieg, das ist ja oft so bei Aufsteigern, dass sie am Anfang noch abliefern und dann kommt dann doch irgendwann die Delle, dass sie da jetzt nicht so reinrutschen. So ein bisschen die Gefahr sehe ich doch ein bisschen und ja, ist jetzt aber natürlich gegen Ingolstadt vielleicht auch eine Partie, die den Oldenburgern liegen könnte, weil da sind sie natürlich dem auf jeden Fall der unterlegene, die unterlegene Mannschaft, denke ich mal, vom Kaderwert und von allen Dingen, die so drumherum sind, ist das Ingolstadt schon natürlich ein Kaliber und vielleicht können sie dann eben da befreiter aufspielen als zuletzt und da etwas holen. Also es wäre natürlich schön, wenn sie weiter punkten und dass sie sich so ein bisschen im Mittelfeld etablieren. Ja, und das dazu, so weit kann ich dann, also viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. So tief bin ich da nicht drin, aber ich beobachte das so ein bisschen aus der Peripherie und ja.
Ja gut, du hast den Vorteil, dass du die Spiele natürlich alle gucken kannst.
Magenta, ja.
Genau, du hast ja Magenta TV tatsächlich geholt. Das habe ich nicht, beziehungsweise habe ich halt auch teilweise durch den neuen Job, den ich ja habe, Samstag vormittags dann doch eher weniger Zeit. Was ich tatsächlich mitbekommen habe, ist, dass bei Oldenburg ein neuer Stürmer wiederum im Gespräch war oder noch ist. Ob es noch so ist, kann ich nicht beurteilen. So, ich glaube, vor 10 Tagen oder so ist es mal aufgeploppt, dass der ehemalige Bremer aus der U23 Tim van de Schiephop im Gespräch stünde. Bei Werder hat er eigentlich immer ganz gut geknipst in der vierten Liga mit Justin Neinmar, der jetzt bei der zweiten von Dortmund dann spielt. Hat eine grandiose Hinrunde gehabt in der vierten Liga. Würde mich natürlich freuen und ja, auch so Thema Stürmer, wenn man sich da mal so die Torschützen anguckt mit Max Wegner, den Top-Stürmer, 4 Tore. Und danach kommt dann Robert Zitarski mit 2, Raphael Brandt mit 2, Kipper Badji mit 2. Da fehlt irgendwie dann so der eine, der dann, ja, ich sag mal, 9 von 10 Dingern macht.
Das stimmt. Ich das
Gefühl, wenn ich dann mal so die Highlights mir angucke und sowas, dann scheint der Hasenhüttl hat ja, glaube ich, noch nicht einmal getroffen.
Genau.
Ich glaube, jetzt im Pokal hat er getroffen, wenn ich das richtig gesehen hatte.
Ja, richtig.
Aber in der Liga leider ja noch nicht.
Genau, der wird also öfter mal eingewechselt. Da denkt man so ein bisschen, der klassische Mittelstürmer kommt da und bricht da nochmal einen durch. Aber bislang ist da auch noch nicht viel.
Gegen Wiesbaden hat er übrigens von Anfang an gespielt, wo man 3-1 dann verloren hat. Ja.
Genau, aber da hat man sich vielleicht ein bisschen mehr von versprochen. Aber vielleicht braucht er auch noch ein bisschen, um da reinzukommen. Und ja, die Hoffnung ist auf jeden Fall da, dass es dass da ein paar Mannschaften hinter den Oldenburgern stehen werden, sodass sie das erste Jahr auf jeden Fall überstehen. Und wird aber noch ein harter Gang, würde ich sagen. Wird ein harter Gang.
Thema große Hoffnung ist ja nochmal so die Story. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber noch gesprochen hatten. Man hat ja mit Christopher Buchmann schon einen ziemlich bekannten Namen geholt.
Genau.
Und der hat dann ja auch direkt gegen Duisburg gespielt. Ich glaube, da war er gerade mal irgendwie 3, 4, 5 Tage im Kader oder sowas. Wurde dann eingewechselt in der 64. und hat sich dann einen Wadenbeinbruch tatsächlich zugezogen. Wurde auch dann noch vor Spielbeginn wieder ausgewechselt, fällt dementsprechend natürlich dann jetzt auch relativ lange aus.
Ja.
Bis zum 13.11. wird jetzt noch gespielt, dann gibt es ja die verfrühte Winterpause aufgrund der so wundervollen angesetzten WM in Katar.
Ja, mit Niklas Füllkrug.
Ja, da können wir gerne auch nochmal gleich drüber sprechen. Aber noch sind wir ja bei den Blauen, bei VfB Oldenburg. Daniel, du bist da ja, ich sage jetzt mal einfach ein bisschen tiefer in der Materie drin als ich. Wir sind da beide ja jetzt nicht krass drin. Da brauchen wir uns ja jetzt ja auch nicht großartig vorspielen oder was auch immer. Wir sprechen einfach gerne darüber, halt, wie du schon am Anfang gesagt hast, auch mal so über den Tellerrand blickend in der eigenen Region. Und was würdest du denn sagen, wenn du dir das Restprogramm von VfB Oldenburg anguckst? Jetzt mit Ingolstadt, da kommt natürlich ein Brocken. Ja. Freiburg 2 ist es auch, also die zweiten Mannschaften sind meines Erachtens immer so eine Wundertüte, finde ich. Essen, Saarbrücken, Waldhof Mannheim sind ja dann jetzt noch die nächsten Stolpersteine oder Befreiungsschläge, wer weiß. Aber was glaubst du, was kann Oldenburg jetzt noch erreichen? Beziehungsweise, was wünschst du dir, was Oldenburg erreicht? Und was glaubst du, was wird passieren?
Oh, schwierig. Ich denke, das sind jetzt wirklich harte Brocken. Aber im Grunde sind alles harte Brocken. Aber das ist jetzt schon ein Kracher. Sag ich mal, RWE ist ein Kracher, ne? Mhm. Zu Hause.
Wobei die sich ja auch schwer tun, muss man sagen. Ich habe mir von RWE ein bisschen mehr erhofft.
Das stimmt. Das stimmt, aber ich sag mal, die werden natürlich auch ihre Fans mitbringen, da wird auf jeden Fall was los sein. Und gegen Aue waren jetzt nicht so viele Fans da, aber die haben auch ganz schön Action und Action auf der Tribüne gemacht. Und ich weiß nicht, inwiefern die Oldenburger sich so ein bisschen wieder zurückbesinnen können in diese Haltung, ja, wir sind ja im Grunde, können wir nur positiv überraschen. Ich hatte so zuletzt den Eindruck, das ist so ein bisschen, haben die durch diese Siege so ein bisschen so eine andere, so eine andere Mentalität an den Tag gelegt. Also man merkte, sie haben was zu verlieren und das haben sie dann ja auch. Und weil viele schon vielleicht irgendwelche Fantasien hatten, wo die dann vielleicht am Ende landen könnten. Insofern, die müssen sich wieder ein bisschen zurückbesinnen, denke ich, auf ihre Stärken. Und das wären auf jeden Fall harte Spiele. In Saarbrücken wird sicher hart. Waldhof Mannheim, alter Traditionsverein, wird auch ein Klopper werden. Insofern, wenn man, ich sag mal, aus diesen Spielen irgendwie ein, zwei Unentschieden und vielleicht einen Sieg noch rausholen kann, wäre es nicht verkehrt. So fünf Punkte. Was haben wir noch? Ingolstadt vielleicht noch mit drin. Sagen wir mal 6 Punkte. Wäre es vielleicht nicht verkehrt, ja.
Im Idealfall natürlich alles Siegel.
Ne? Das halte ich für utopisch. Ich kann SC Freiburg 2 nicht so richtig einordnen. Ich weiß nicht, wie die. Also ich glaube natürlich auch, dass es wahrscheinlich schwierig wird, wenn man sieht, wie die Freiburger so auch in der Bundesliga performen. Denke ich, haben die auch einen guten, und das weiß man ja auch, eine gute Nachwuchsarbeit. Jetzt weiß ich nicht, wie sie in der Tabelle stehen. Ich gucke
Platz 6
tatsächlich. Platz 6, also sind oberen. Genau wie Ingolstadt ja auch auf Platz 4, das wird auch ein Kracher. Waldhof und Saarbrücken 7 und 8, das sind alles natürlich Mannschaften. Ja, ich sag mal, RWE ist eine Wundertüte, denn sie stehen auf 14, aber die haben natürlich massiven Support dabei und sind schon alles Spiele, wo man jetzt so jetzt, glaube ich, schwer irgendwie was deuten kann, in welche Richtung das geht. Ich sag mal, überall ist vielleicht was möglich, aber also da wird mit Sicherheit werden da nicht nur Siege bei rauskommen oder Unentschieden. Also da werden auch durchaus, denke ich, ein, zwei Niederlagen dabei sein. Aber ich glaube, das ist auch normal. Also wenn die am Ende dieser Spielzeit, sage ich jetzt mal so, vor der WM-Pause auf Platz 10 oder 11 oder 10 bis 12 stehen, denke ich, kann man schon als Erfolg werten. Und dann muss man eben vielleicht in der Winterpause auch nochmal gucken, ob man die eine oder andere Position nochmal ein bisschen verstärkt. Und dann, am Ende das große Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen. Und ja, so würde ich das erstmal sehen.
Ja, ich bin gespannt, was da so passieren wird tatsächlich beim VfB. Steht ja, wie gesagt, also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die dann zu diesem Zeitpunkt der Saison so gut stehen werden, wie sie es jetzt gerade tun. Ich habe wirklich so die Befürchtung um den VfB gehabt, dass die von Tag 1 an absolut hundertprozentig zittern müssen. Man hat sich ja dann gefangen, nachdem man dann ja in den ersten vier Spielen nicht so performt hat. Wobei die Performance war ja gut, nur die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Und dann gegen Ferl hat man dann so ein bisschen die Kurve gekriegt. Und jetzt kommt halt wieder die erste kleine Delle. Ich glaube, der VfB und die Stadt Oldenburg, die müssen einfach jetzt sich das mal anschauen, was sie jetzt überhaupt erreicht haben. Ich finde, meines Erachtens ist es schon eine gute Leistung, dass der VfB da steht, wo er jetzt steht. Und ich hoffe einfach, dass man wirklich am 38. Spieltag auf Platz 16 mindestens ist. Je höher, desto schöner natürlich auch für den VfB. Was dann aber ja auch wiederum bedeuten würde, dass die Erwartungen in der nächsten Saison auch ungleich höher sind.
Ja.
Und das wäre dann das nächste Thema in Oldenburg. Muss man ja erstmal überhaupt gucken, dass man zur nächsten Saison das irgendwie hinkriegt, wettbewerbsfähig zu sein. Thema Stadion ist da ja auch immer wieder noch ein Thema. So wirklich nach vorne geht das ja auch nicht, habe ich das Gefühl. Also es wird viel, viel diskutiert in den regionalen Medien, vor allem hier in der Nordwestzeitung wird viel geschrieben und auch in der Kreiszeitung wird viel geschrieben. Aber so wirklich,
stimmt,
da was Neues passiert da meines Erachtens auch nicht. Also
nee, also habe ich auch noch nichts vernommen.
Wir sind uns alle einig, ein Stadionneubau in Oldenburg wäre sowieso generell nicht verkehrt. Und ob das jetzt
da dann... Da sind wir dafür.
Ja, wir als Allianz Brisanz und als Sympathisanten des VfBs, wir sind natürlich dafür.
Noch leider nicht in der Lage, als Sponsoren da aufzutreten und das zu finanzieren. Dafür bräuchten wir natürlich mehr Zuhörer und Zuhörerinnen und mehr Spenden.
So, und dann auch gleich der Appell einfach mal an euch.
Ja.
Wenn ihr hier schon etwas länger zuhört und ihr hört gerne zu, dann empfehlt uns doch auch einfach mal weiter.
Ja,
genau. Schadet nichts. Uns bringt es jetzt auch nicht viel mehr. Also wir verdienen ja jetzt hier nur ein paar hunderttausend im Monat damit, aber sind ja auch schnell wieder weg. Ne?
Ja, du kassierst das ja immer. Ich krieg davon ja nichts ab. Das ist ja das
Problem. Ja, komm, also die Begrösti-Saison hat ja wieder angefangen.
Ja,
das Taschengeld, was ich dir überreiche, immer, das ist dann auch schon wieder sehr schnell weg, ne?
Das ist richtig. Und Spaß muss sein, ne? Zwischendurch.
Ja, gut. Dann steigen wir einfach mal auf, würde ich sagen, von der dritten Liga in die zweite Liga. Daniel, ich habe die zweite Liga tatsächlich überhaupt gar nicht mehr mitverfolgt. Ich hatte in den letzten Wochen ganz schön viel um die Ohren, ziemlich viel Neues im privaten Bereich, wie als auch mit der Arbeit und mit allen möglichen anderen Kram. Mhm. Und dann kommt da natürlich das Liebste, der Fußball.
Zu kurz.
Die einzig wahre große Liebe, sage ich jetzt mal, dann auch sehr, sehr kurz. Mhm. Was gibt's Neues beim HSV?
Ja, im Grunde genommen, was gibt's Neues? Also, ich sag mal, so gefühlt hat man im Moment tatsächlich eine kleine Delle drin. Ich bin ja auch eher so der Mahner. Ich sehe ja auch öfter mal durchaus die negativen Dinge. Wenn ich dann aber meine Twitter-Bubble so durchlese, wird immer gesagt, das ist doch alles nicht so schlimm. Ich finde ja im Pokal aus schon schlimm, das weiß man ja. Ich bekenne mich auch als Pokalfan. Und auch wenn die Chancen auf ein Weiterkommen in Leipzig sehr gering waren, glaube ich trotzdem, da war was drin. Und wenn man das Spiel gesehen hat, die ersten 30 Minuten, da hat Muheim schon so ein Ding an den Pfosten gesetzt. Ja, also wenn der reingegangen wäre, ne, viel Konjunktiv drin, dann wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen. Dazu war Leipzig ja nun auch geschwächt, was die Personalsituation angeht. Und ich denke, Pokal ist Pokal. Ne? Also ich glaube schon, dass man vielleicht da doch...
Ja, dass Pokalsensationen möglich sind, hat man ja einen Abend später gesehen.
Ja, richtig.
Aber da werden wir dann gleich noch drauf
eingehen. Also insofern, das hat mich eigentlich am meisten doch so ein bisschen... Also, aber ich habe es mir schon nach der Derby-Niederlage gegen St. Pauli gedacht, die ich tatsächlich, das war auch kurios, die konnte ich nicht am Fernseher verfolgen. Also die habe ich auf meinem Handy so halbwegs mit ein bisschen Geruckel auf der Fahrt nach Ludwigsburg angeguckt. Und ich hatte dann dementsprechend schlechte Laune, weil kann man sich vorstellen. Ich hatte an dem Wochenende einen Auftritt und habe mir das angeguckt. und habe dann schon nach der roten Karte für Schonlau gedacht, ja, das wird wohl wieder nichts. Komischerweise haben sie danach eigentlich ganz gut gespielt, aber St. Pauli war eiskalt, hat die Dinger da reingehauen und ja, dann kommt so eine Derby-Niederlage, dann kommt das Pokal aus und dann ist erstmal alles wieder schlecht. Und wenn man davor sieht, dass man im Heimspiel gegen Kaiserslautern 1-0 geführt hat, man hatte da schon so ein bisschen Schlendrian drin, fand ich, hat nicht so viel Druck nach vorne ausüben können. Da fehlt mir so ein bisschen die Chancen. Es gab in der zweiten Halbzeit ein paar, die hat man dann so ein bisschen auch fahrlässig vergeben. Ja, und am Ende hat dann der FCK noch mal eiskalt zugeschlagen. So
ein bisschen Lex Tiger Lubinger, ist das nicht ein
Name? Ja, die dann, haben so wahnsinnige Namen da.
Und dann der Vorbereiter Kenny Prinz Redondo. Das ist schon stark ins Gesicht, ne?
Das ist schon in your face. Und das war es auch. Das war so ein bisschen wie gegen Rostock so, ne? Wo man dachte, es geht jetzt nur 0 aus und dann kam doch noch wieder so diese Kelle. Und ich dachte, das sind so Dinger, die passieren jetzt nicht mehr so unter Walter. Und das hat mir so ein bisschen doch die Sorgenfalten wieder ins Gesicht gebracht und dann auch die Derby-Niederlage. Irgendwie ist es auf St. Pauli irgendwie nie möglich, dass wir da was holen. Einmal dieses 4-0, ja, aber danach, glaube ich, haben wir nie wieder dort ein Spiel gewonnen. Und es ist halt so, wie es ist. Pokal auch raus. Jetzt ist der Liga-Alltag wieder da. Jetzt spielt man gegen Christian Titz und 1. FC Magdeburg, die auf Platz, ich glaube, 17 stehen, guten Fußball spielen, ansehnlichen, interessanten Fußball spielen, so wie man das ja von Christian Titz auch kennt, sehr offensiv auch ausgerichtet, aber es bringt halt keine Punkte. Sie haben 10 Punkte, sie haben ein Torverhältnis von 13 zu 25 und 3 Siege, 8 Niederlagen stecken unten drin. Und das ist jetzt ein Spiel, was man natürlich schon gewinnen muss. Ne? Also da steht jetzt schon dieser Zugzwang auf jeden Fall da, weil man muss ganz klar sagen, Darmstadt und Paderborn, die liefern Woche für Woche ab. Ne? Also mit einer erstaunlichen Kontinuität. Darmstadt, die letzte Saison ja so ganz knapp auch am Relegationsplatz gescheitert sind, beziehungsweise am Aufstieg, die waren ja auch bis zum Ende in der Verlosung. Dass die, die haben auch tatsächlich so ein bisschen so in diesem Stil so weitergemacht und liefern ab Woche für Woche. Keine großen Einbrüche. Paderborn ebenso, das kannst du ja nun auch aus leidvoller Erfahrung auch gleich noch berichten.
Ja.
Sind auch irgendwie in der Spur und man merkt, dass die gefestigt sind. Ne? Und ich glaube auch, dass die ein gehöriges Wörtchen mitreden können. Deswegen wird es für den HSV, sie sind jetzt auf Platz 3 abgerutscht. Man könnte jetzt sagen, ja, es sind ja noch im Soll, aber man war jetzt natürlich Woche für Woche, hat eine erstaunliche Serie von Auswärtssiegen auch gehabt, immer auf Platz 1, ist jetzt auf 3 runtergerutscht. Insofern, Darmstadt spielt heute gegen Kiel zu Hause. Denke ich mal, wird Darmstadt auch wieder gewinnen. Also man muss abliefern. Paderborn spielt in Braunschweig und ja, dazu kommt beim HSV natürlich auch noch jetzt die Verletzungssorgen. Bakariata fällt aus, komplett. Ist jetzt in diesem Jahr wird er nicht mehr spielen. Moritz Heyer wird dieses Jahr nicht mehr spielen. 2 Stammspieler raus im Pokalspiel, ne? Beide raus. Und Glatzel klagt über Rückenbeschwerden. Gerade noch gelesen, wird wahrscheinlich auch ausfallen. Das heißt, also entweder wird Königsdörfer vorne spielen. Und man hat jetzt schon Tom Sanne von den Amateuren hochgezogen, dass man eine offensive Alternative hat. Also man merkt, die Personallage ist auch noch angespannt. Das heißt, vielleicht wird es für Magdeburg natürlich so reichen, aber dann kommt natürlich schon das Auswärtsspiel in Paderborn, wo man dann auch mit dünner Personaldecke, also mit ausgedünnter Personaldecke, sagen wir mal so, bestehen muss. Das wird schon, ich glaube, das wird natürlich das Spiel, wo man dann schon sehen kann, in welche Richtung das geht, ne? Ob die vielleicht schon so ein bisschen davon eilen, punktetechnisch. Man hat jetzt ein bisschen nachgelassen und hängt ein bisschen hinterher. Und man ist jetzt schon so ein bisschen doch in der Situation, abliefern zu müssen. Gut, das kennt der HSV schon, aber durch diese letzten Ergebnisse ist da doch jetzt ein bisschen mehr Druck auf den Kessel, so gefühlt. Und Sonntag ist es dann soweit, die nächste Partie steht dann gegen Magdeburg. Ich glaube auch wieder fast ausverkauft. Magdeburg bringt ja auch immer sehr viele Fans mit und wird natürlich dementsprechend eine spannende Angelegenheit.
Ne? Wie groß ist die Angst vor Moritz, Boni, ja, Quateng und Tatsuya Ito, ja, in gepaarter, bester, vorahnenden Manier mit Christian Titz?
Also Angst muss man nicht haben. Ich bin ja auch jemand, der sagt, Demut muss man auch nicht haben im Profifußball.
Aber es wäre ja eigentlich, das Drehbuch ist geschrieben eigentlich, oder?
Man sollte Respekt haben vor jedem Gegner und auch vor den Magdeburgern. Und ich denke, das wird auch nicht einfach. Ich glaube auch nicht, dass man da nach diesen Rückschlägen jetzt so ganz befreit die Nummer so durchzieht, 3-0, 4-0. Ich glaube, das wird schon knapp. Wenn man dann am Ende 1-0 gewinnt und am Ende rettet Heuer Fernandes in den letzten Minuten noch dreimal auf der Linie oder so, das könnte ich mir schon vorstellen, dass es so kommen könnte. Aber wichtig sind halt wirklich diese drei Punkte jetzt, ne? Dass man einfach irgendwie einen Sieg holt, dann kann man nach Paderborn fahren, so ein bisschen vielleicht die dann von der Spitze schießen. Dementsprechend, ich denke, auch Magdeburg muss natürlich jetzt gucken, die müssen jetzt auch irgendwie, die werden natürlich da hinfahren und sagen, gut, wir spielen jetzt beim großen HSV, aber die stehen auf Platz 17, die müssen auch abliefern, die brauchen auch ihre Punkte. Die werden wahrscheinlich, wenn sie einen Unentschieden holen, werden sie schon glücklich, sage ich mal, und trotzdem wird es ein offensives Spiel werden, denke ich, weil Magdeburg eben diesen typischen Titzschen Spielstil eben hat und vor diesen Spielern, ich sag mal, Ito, glaube ich, spielt ja sowieso nicht immer. Der ist, glaube ich, doch oft eingewechselt. Vor Quateng, muss ich sagen, ich glaube, das ist der beste Scorer bei Magdeburg. Muss man schon ein bisschen drauf achten. Und den hätte ich ja damals schon nie abgegeben. Ich glaube, da waren das noch Zeiten, wo wir schon angefangen haben zu podcasten, wo ich auch immer schon, mal ja, Quateng auch mal gefordert habe. Ich kann mich erinnern. Also ich habe von dem durchaus was gehalten. Ich habe den auch ein paar Mal gesehen in Spielen der U21 und hätte ihn genau wie jetzt übrigens Jonah Fabisch ja auch gerne mal gesehen, aber der spielt irgendwie auch keine Rolle. Es spielen Andresen und Sanne eine Rolle, die sind glaube ich auch hochgezogen worden jetzt und ja, mal gucken, ne, was das wird. Ich bin auch gespannt, wie die Aufstellung dann wird. Ja, wer dann überhaupt zur Verfügung steht, ob Glatzel dann doch noch spielen kann. Wer die rechte Seite übernimmt, ob das dann jetzt der Mikkel Bronzy macht, der ja schon in Leipzig eingewechselt wurde, der allerdings immer noch so ein bisschen, hat man so das Gefühl, so ein bisschen hinterherhängt. Also Tim Walter sagte heute, glaube ich, auf der PK, es gibt noch Sprachprobleme. Und ich denke, das ist ein Spieler, der braucht ein Jahr noch so, ne, bis der so richtig drin ist. Der wird aber wahrscheinlich, so wie es aussieht, ins kalte Wasser geworfen und muss dann vielleicht funktionieren und kann auch manchmal gut sein.
Insofern. Ja, manchmal kann das so brustlösend sein, ne? Wenn, und gerade wenn dann so ein Spieler dann, der dann halt auch noch Sprachprobleme hat, dann ja, nicht so die Leistung erbringen kann, vielleicht auch einfach dann nicht so das ganze Vertrauen vom Trainer hat, jetzt dann mal vielleicht länger als auch mal 10, 15, 20 Minuten zu spielen, dann ist es halt auch schwer für einen Spieler dann halt auch Fuß zu fassen. Also ich bin gespannt, ich drück die Daumen. Ja.
Und, schauen wir mal.
Kommen wir aber jetzt zu deiner Lieblingsrubrik.
Ah, ich wollte noch eine Sache ergänzen zur zweiten Liga.
Ja.
Was natürlich noch überraschend ist, ist das schlechte Abschneiden von Nürnberg, Fürth und vor allen Dingen Bielefeld mit 8 Punkten auf dem letzten Platz als Absteiger aus der ersten Liga. Die sind also, bei Bielefeld brennt wirklich der Baum, ne? Also das ist wirklich schon dramatisch, die ja auch im Pokal, glaube ich, 6-0 verloren haben. Jo, also da wird, denke ich, irgendwas in der Winterpause passieren.
Ja, erschreckend, die beiden Absteiger wirklich schwach. Bei Bielefeld konnte ich mir das so ein bisschen vorstellen, dass die ja jetzt nicht gleich ganz oben mit dabei sind, dass das jetzt so dramatisch wird, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber auch die ganze Geschichte mit diesem Schweizer Trainer, der ja dann auch am ersten Spieltag gleich vom Platz geflogen ist, dann wurde das ja wieder zurückgenommen. Ja. Also da war auch ziemlich viel Slapstick, das bringt Unruhe rein, ungewollt vielleicht auch. Und bei Greuther Fürth, wenn ich mir die Statistik angucke, wie gesagt, ich habe die zweite Liga, ich verfolge sie leider so gut wie gar nicht. Wenn ich mir das angucke, Greuther Fürth, ein Sieg, 7 Unentschieden, 4 Niederlagen nur, liest sich eigentlich gar nicht so schlecht, liegt dann vielleicht mit daran, dass die Konkurrenz gut performt. wenn ich mir das angucke, zum Beispiel, Kaiserslautern hat auch nur 2 Siege mehr, sind aber dann halt entsprechend auch, ja, ich glaube, 9 Plätze weiter oben. Also das ist noch alles relativ eng da im, ich sag jetzt mal, Mittelfeld und am Ende der Tabelle. Aber auffällig ist es schon. Von Nürnberg, Fürth und Bielefeld habe ich mir auch mehr erwartet. Und das ist, ja, aber mit Darmstadt, Paderborn, Hamburg und Heidenheim sind meines Erachtens da auch wieder 4 ganz oben dabei, die da auch hingehören. Ganz klar. Und die jetzt auch nicht mit großer Überraschung da meines Erachtens oben stehen sollten. Oder oben stehen, so.
Ja. Das stimmt. Aber du wolltest, glaube ich, auf meine Lieblingsrubrik, und ich frage mich die ganze Zeit, was meint der?
Ja, deine Lieblingsrubrik ist ja, wenn wir über Tipps sprechen.
Ach, erstmal, oh Scheiße.
Ja.
Hab ich's vergessen.
So, 20 Minuten hast du noch. Seh zu, aber ich möchte jetzt wissen.
Ach, Scheiße.
Der HSV und der erste FC Magdeburg, wie werden die sich denn trennen?
1-0. Für den HSV. Ja, das wird, glaube ich, ganz.
Soll ich dir sagen, was ich getippt habe, Daniel?
Erzähl.
Ich glaube, ich habe ein 4-1 eingetragen.
Ehrlich?
Ja. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Jetzt nach einer Derby-Niederlage, nach dem Pokal aus. Und ich meine, gut, Magdeburg muss auch, klar, keine Frage. Aber ich glaube, der HSV ist deutlich stabiler wie in den letzten Jahren. Und ich meine, der HSV war auch schon letztes Jahr stabil, meines Erachtens.
Das stimmt.
Und dass der HSV nicht aufgestiegen ist, das dürfen wir dürfen uns bei der Relegation und bei dem System dann bedanken. Und es lag dann halt an der starken Konkurrenz. Wobei ich auch sagen muss, Schalke, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja, gut, es war zu erwarten, dass die jetzt nicht gleich wieder auf Schalke-Niveau, wie man das jetzt aus den frühen 2000ern bis Mitte 2010er kennt, dass die da wieder dahin sind oder da gleich direkt stehen. Das war klar, aber mich würde das Gedankenexperiment tatsächlich mal interessieren, wo der HSV jetzt stehen würde, wenn der HSV anstatt Schalke aufgestiegen wäre. Denn ich könnte
natürlich
mir vorstellen, dass der HSV besser dastehen würde als Schalke aktuell in der Bundesliga.
Ah. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie Tim Walters Spielstil in der ersten Liga. Doch, man kann es schon so ein bisschen erahnen, weil ich glaube, so, man hat das ja simulieren können im Pokal gegen Leipzig. Ich denke, dass man mithalten kann, aber man muss einfach vielleicht ein bisschen klüger spielen. Also das ist für mich zu peak einfach. Ich habe es auch naiv genannt, da wurde ich ein bisschen für angegangen. Mhm. Aber wenn ich sehe, wie die zwei Tore, die Gegentore fallen, nach dem gleichen Muster innerhalb von 5 Minuten, das war's dann eigentlich. Also der HSV war 30 Minuten lang besser, eindeutig besser, also drückend überlegen, würde ich fast sagen. Also Leipzig hat man gar nicht gesehen. Ja, und dann haben die aber zweimal gekontert und schon stand das innerhalb von 5 Minuten 2-0 und die Sache war, auf Deutsch gesagt, gegessen. Und dann haben sie es einfach souverän runtergespielt. Das ist Bundesliga, ne, so ein bisschen.
Ja, genau.
Und das ist etwas, was muss man lernen noch, so ein bisschen, habe ich den Eindruck, da muss man irgendwie doch Muster finden oder in Lösungen arbeiten, und um das zu vermeiden. Und das hat man eben noch nicht so richtig. Also das hat man ja auch gegen den SC Freiburg im Pokal damals gemerkt. Das war ja auch nicht so, dass der HSV hat auch gut begonnen und dann eiskalt wurde zugeschlagen und dann stand es, glaube ich, auch innerhalb von ein paar Minuten 2 oder 3-0 und das Ding war gegessen. Und das ist so ein bisschen schon was, glaube ich, wo auch Tim Walter noch ein bisschen dran arbeiten muss, samt Trainerteam, dass man sowas vermeidet. Sonst wird es natürlich auch eng in der ersten Liga. Braucht man natürlich aber auch anderes Personal und so weiter. Es hängt natürlich viel dran und muss man dann gucken, wenn es soweit ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, soweit denke ich nicht. Ich denke erstmal daran, wie können wir das schaffen, dass wir dieses Jahr endlich hochgehen. Ne? Das ist der Punkt.
Ja, mit Paderborn und Darmstadt hat man ja auch starke Konkurrenz und man muss jetzt weiterhin punkten. Nicht, dass man am Ende der weinende Dritte dann wieder sein wird, wie man es ja jetzt dann letzte Saison leider dann war. Wie gesagt, ich fände das Gedankenexperiment schön. Was wäre, wenn der HSV aufgestiegen wäre? Wo würde man jetzt stehen, etc.? Aber mit Paderborn und Darmstadt haben wir ja auch im Pokal sehen können. Und ich glaube, so spinnen wir jetzt am besten einfach mal die Brücke in die erste Liga.
Ja.
Haben wir sehen können, dass wenn man da oben in der Tabelle steht, dass man sich mit Bundesligisten messen kann. Und leider hat es auch den SV Werder Bremen getroffen. Ich bin ganz ehrlich, das Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mir die Highlights angeguckt.
Ich auch nicht.
Ja. Ich habe das Spiel gesehen. Ich habe die erste Halbzeit mir angeguckt. Habe aber nach 35 Minuten aufgegeben und bin dann ins Auto gestiegen. Das war, die erste Halbzeit war absolut Katastrophe vom SV Werder Bremen. Das 2-0 dann auch noch kassiert, leider, zu einem psychologisch wertvollen Zeitpunkt. Die 2 Euro schmeiße ich gerne ins Phrasenschwein. Aber Bremen kam gut raus, wieder aus der Halbzeit. Irgendwann kam Bittencourt rein und dann ist das Spiel auch dann gedreht. Bittencourt, ich glaube, binnen 70 Sekunden hat er dann auch gleich für sein erstes Tor gesorgt. Weiser mit dem Ausgleich und dann ging es in die Verlängerung, wo Werder ja dann auch das 3-2 geschossen hat. Und ich meine, wenn ich mir die Szene angucke, wurde das Tor schon zu Recht zurückgenommen. Und wenn es ein VAR gegeben hätte, dann wäre das auch okay gewesen. Aber dass dieses Tor auf entscheidendes, naja, auf entscheiden nicht, aber auf Anrat des vierten Offiziellen, der 50, 60 Meter weit entfernt war von dieser Situation, zurückgenommen wird, das ist natürlich ein bitterer Beigeschmack. Letztendlich musst du dich aber dann trotzdem ärgern, wenn du als Favorit in das Spiel gehst, als Bundesligist gegen den vermeintlich kleineren Zweitligisten, wenn du es dann nicht in 90 oder wenigstens 120 Minuten schaffst, dass es dann im Elfmeterschießen eine Lotterie ist, das wissen wir beide. Das ist tagesformabhängig und da war Werder dann gut auf guter Höhe. Also wenn ich mir angehört habe, ich habe mir dann nämlich das Spiel zu Ende angehört, auf ganz alte Tage angelehnt tatsächlich. Mhm. Die Schützen da, also Gruev, dass der zum Beispiel da die Eier hat, dann als noch junger Spieler hinzugehen, fand ich gut. Aber man hatte dann trotzdem Bammel oder Veljkovic zum Beispiel, dass der als zweiter Schütze antritt. Fand ich auch, hat für Bauchschmerzen gesorgt, aber alle souverän und Bittencourt dann zum Schluss, ja, die tragische Held des Spiels, hat überhaupt erst dafür gesorgt, dass man im Elfmeterschießen war. Und dann leider die Person, die nicht glücklich vom Feld gehen kann, weil er den Elfmeter verschossen hat. 7-6 im Gesamtergebnis dann für Paderborn. Ja. Fader Beigeschmack durch das aberkannte Tor. Und das Wochenende vorher hat man sich ja auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Man hat ja dann gegen Mainz 2-0 zu Hause verloren. Da habe ich auch Teile des Spiels nur gesehen und Highlights. Weiß ich nicht, das hätte auch besser sein können. Man muss aber auch nochmal dazu sagen, nach dem Mainz-Spiel und vor dem Paderborn-Spiel gab es ja gute Querelen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Duxch war mit Oliver Burke. Ja, Duxch war mit Oliver Burke einsaufen. Und
ja, eben.
Der Schotte hat den Whisky wohl besser vertragen und ist pünktlich zum Spiegel, zur Besprechung gekommen. Und
ja,
der Duxch hat es nicht geschafft. Daraufhin wurde er suspendiert für das Spiel, beziehungsweise aus dem Kader gestrichen. Ich kann das verstehen, die Argumentation, dass man dann als Team nur gewinnen kann, bliblablub. Und man dann nur als Team zusammen auch agieren muss. Und das dann halt auch heißt, man sollte sich an Terminen halten und sowas. Okay, ja. Aber hätte das nicht gereicht, ihn einfach erstmal auf die Bank zu verdonnern? Also gut, wer weiß, vielleicht sind da auch schon vorher irgendwelche Querelen gewesen, dass es dazu kam, dass man jetzt diesen großen Schritt gegangen ist und ihn gleich für ein ganzes Spiel aus dem Kader zu streichen. Vielleicht war es auch so ein bisschen Hochmut, zu sagen, oh, hör, gegen Paderborn kann er ja dann mal vielleicht ausfallen, das schaffen wir schon ohne ihn. Aber ich fand, Duxch war in den letzten Spielen sehr präsent. Mit dem Leverkusen-Spiel fand ich, hat das angefangen, wo man dann 1-1 gespielt hat. Gegen Gladbach war er ja bombenstark, gegen Hoffenheim hat er ein gutes Spiel gemacht. Gut, gegen Mainz war die Mannschaft im Kollektiv einfach ganz schwach. Paderborn, vielleicht hat er da gefehlt. Als Elfmeterschütze bin ich mir ziemlich sicher, hat er auf jeden Fall gefehlt, auch wenn er gegen Augsburg natürlich das eine Ding da versemmelt hat. Aber ich glaube, dafür musst du Profi genug sein, dass du sowas abhaken kannst. Aber ja, diese Querelen haben dann natürlich so für ein bisschen Schwarzmalerei, sage ich jetzt mal, bei mir gesorgt. Und mir war das, also ich habe damit festgerechnet, dass Bremen tatsächlich ausscheidet. Paderborn, ja doch. Ich fand, also wenn man sich alleine die Ergebnisse von Paderborn anguckt, dass die jetzt nach 12 Spielen schon über 30 Tore geschossen haben. Werder hat sich letzte Saison gegen Paderborn immens schwer getan. Ich erinnere daran, dass die 4-1 gewonnen haben in Bremen und das Rückspiel mit 4-3 mit Ach und Krach hat Bremen dann gewonnen. Ja, also mich hat es nicht gewundert. Als die Auslosung kam oder als die Auslosung war, habe ich mich noch über Paderborn einigermaßen gefreut, weil da auch noch ganz andere Kaliber dann zu dem Zeitpunkt, als Werder gelost worden ist, im Top waren. Aber ich glaube, ganz schnell ist dann da auch der Realismus bei mir eingetreten. Und also ich hätte da jetzt nicht unbedingt Geld drauf gesetzt, dass Bremen ausscheidet, aber ich sag mal so, ich war jetzt nicht enttäuscht, dass Bremen ausgeschieden ist, denn ich glaube, mit Paderborn hat man eins der schwersten Lose als Bundesligist bekommen, die du da hättest bekommen können, tatsächlich. Außer andere Bundesligisten. Ja, aber so ist es.
So können wir doch eins schon mal festhalten. Also wir werden uns beide ja nicht mehr jetzt um die DFB-Pokalsaison kümmern, weil Werder raus, St. Pauli raus, HSV raus, jetzt ist ja eigentlich sturzlangweilig, kann man sagen.
Ja, der VfB Oldenburg ist ja auch leider nicht dabei.
Ja.
Und Bayern ist leider noch drin. Dortmund könnte da vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz machen. Ich glaube, Leverkusen ist ja auch schon raus. Also Pokal ist in den letzten Jahren schon eine ziemlich wilde Geschichte, muss ich sagen.
Ja. Es
sind immer noch sehr viele Zweitligisten im Topf, finde ich. Also auch schon überraschend.
Das Endspiel wird BVB FCB.
Ich könnte mir vorstellen, wenn diese Mannschaft Losglück hat, dann kann ich mir vorstellen, dass Union Berlin vielleicht ganz schön den Pokal aufmischen möchte auch und auch dann wird.
Bei dem warte ich tatsächlich noch auf den Tag, wo die echt einbrechen. Also ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich traue dem Braten noch nicht so ganz.
Ja, wir können ja auch allgemein über die erste Liga, wir haben ja auch so ein bisschen allgemein über die zweite Liga gesprochen, können wir auch gerne jetzt einmal machen. Ja, bei Union Berlin, ich weiß nicht, also Union Berlin ist so eine Mannschaft oder ist so ein Verein, solange die in der zweiten Liga waren, habe ich die eigentlich als sympathisch empfunden und ja, und dass die dann aufgestiegen sind, war auch in Ordnung. Und ja, dann hat dieser Verein dann natürlich mit Werder Bremen zu tun gehabt. Und dann wurde das dann auch ganz schnell wieder anders mit der Sympathie. Letztendlich ist auch Union Berlin ein Konstrukt, wo Geld reingepumpt worden ist. Jetzt nicht so auf absolut oberkünstlich, wie SAP das bei Hoffenheim macht oder VW bei Wolfsburg oder Bayer bei Leverkusen. Also es ist jetzt nicht so ein krasser Kommerzverein, aber auch da ist es so, dass ein Typ, ich habe den Namen leider vergessen, als Union Berlin wirklich finanziell vor dem Ruin stand Anfang der 2000er, hat er sich da auf einen Deal oder hat er einen Deal aushandeln können. Angaben ohne Gewähr. Also das kann ist lange her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe und vielleicht sind da noch ein paar Infos dann falsch eingespeichert oder wie auch immer jetzt. Auf jeden Fall hat der Union Berlin Geld geliehen bzw. gegeben und hat dann gesagt, dass ich über so und so viele Jahre so und so viel Prozent eurer TV-Gelder absacke. Und dieser Deal wurde dann nochmal erneuert und ich meine, gut, dass Geld nicht automatisch gleich heißt, dass man gut ist, das sieht man ja in Berlin sowieso auch schon, ohne dass man auch mal vielleicht aus Köpenick rausguckt und Richtung der großen Hertha, dass man auch mit Geld umgehen muss oder umgehen kann, damit es dann funktioniert, ist, sieht man halt an Union Berlin und davor ziehe ich den Hut, auf jeden Fall. Da sieht man einfach, dass man auch mit nicht ganz so Riesensummen und ich wollte jetzt Fotzköpfe sagen, aber ich spare mir das Wort Fotzkopf, mit solchen Clowns wie Lars Windhorst, die sich dann da auch noch dann in den Vordergrund stellen und sowas. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde es irgendwie lustig finden, wenn Union Berlin tatsächlich Meister werden würde. Man hat 4 Punkte Vorsprung auf den FC Bayern München. Also Bayern ist auch schwach, sage ich jetzt mal vorsichtig, diese Saison. Da haben aber einfach auch, glaube ich, ganz oft die Ergebnisse nicht gestimmt. Und letztendlich glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, dass Bayern in den letzten 24 Spielen, die jetzt noch anstehen, das schaffen wird, dann am 34. Spieltag spätestens auf Platz 1 zu stehen. Und wie du anfangs jetzt gesagt hast, ich bin auch darauf gespannt, wann Union Berlin einbricht. Kann natürlich sein, dass sie jetzt noch 24 Spiele absolut überperformen und auch Europa noch weiterhin gut mit dabei sind. Ja, haben sie jetzt auch so langsam die Kurve gekriegt. Gegen Malmö haben sie ja 2-mal gewonnen. Gegen Braga und Saint-Gillois haben sie ja zuerst dann verloren. Und ja. Ja. Also, ich könnte mir eine schönere Mannschaft auf Platz 1 vorstellen als Union Berlin, sage ich mal so. Aber solange es nicht Bayern ist, ist es auch in Ordnung.
Ja.
Ich glaube, das ist eine gute
Zusammenfassung. Das kann man so sagen, ja. Also Werder müsste jetzt auch nicht auf Platz 1 stehen.
Ne? Nee, das wäre zu viel. Ich finde es auch jetzt schon zu viel. Also ja. Ich meine, ich bin da glücklich mit, dass man jetzt am 10. Spieltag 15 Punkte hat und dass es jetzt dann in der Theorie ja nur noch 25 Punkte sind in 24 Spielen. Also theoretisch musst du jetzt einfach jedes Spiel nur noch unentschieden spielen, dann hast du die Klasse gehalten. Mhm. Ob das jetzt dann natürlich zielführend sein sollte, ist natürlich, das ist absoluter Quatsch, klar. Aber ich glaube, Werder hat auch, das ist wieder dieses Aufsteigersyndrom, sage ich jetzt mal vorsichtig, das kann man sich ja vielleicht auch beim VfB Oldenburg so ein bisschen angucken. Vielleicht hat man jetzt ein bisschen überperformt, die Erwartungen sind dann automatisch wieder höher gegangen. Jetzt im Verein natürlich nicht unbedingt. Ich glaube, denen ist ganz gut bewusst, was da passiert. Und die sagen auch, glaube ich, alle ganz klar, okay, wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das weiterentwickelt, bevor wir hier irgendwelche großen Töne spucken. Wir bleiben jetzt hanseatisch cool. Und aber die Außenwelt hat Werder ganz, ganz falsch meines Erachtens wahrgenommen. Also wenn ich mir die Spiele nochmal angucke, wenn ich mir jetzt nochmal eben Werder Bremen hier aufrufe und dann über den Spielplan nach Wettbewerb reinschau. Das 2-2 gegen Wolfsburg war in Ordnung. Da war vielleicht sogar ein Sieg, weil man so lange geführt hat drin. Also da hat man vielleicht 2 Punkte liegen lassen. Gegen Stuttgart hast du aber in der letzten Sekunde ausgeglichen. Gegen Dortmund hast du 2 Tore oder 3 Tore insgesamt, glaube ich, geschossen in 6 Minuten. Frankfurt hast du Pech gehabt. Okay, gut. Bochum hat man sich auch lange schwer getan, hat dann 2-0 gewonnen. Ich fand da auch, dass das 2-0 vielleicht einen Ticken zu hoch war für das Spiel. Gegen Augsburg hast du in der letzten Minute Pech gehabt. Gegen Leverkusen 1-1 war in Ordnung. Gladbach das 5-1. Und da hat es ja dann angefangen, dass dann manche dann halt noch mehr auf Werder geguckt haben. War auch, glaube ich, eine absolute Überperformance. Ich glaube, Werder hatte da einfach einen guten Tag. Und Gladbach hatte da einfach wirklich einen grandios schlechten Tag, was dann halt zu diesem Ergebnis geführt hat.
Das habe ich sogar gesehen, das Spiel, ja. Das habe ich gesehen.
Ja, und Hoffenheim weiß ich jetzt auch nicht, ob das 2-1 gerecht war. Mainz, das 2-0, absolut gerechtfertigt. Da war Werder einfach wirklich grottenschlecht. Also das war wirklich die schlechteste Leistung seit Holstein Kiel vor 14 Spielen, glaube ich, war das. Weiß ich nicht. Also man muss halt jetzt so ein bisschen Bammel haben, dass das Weinspiel vielleicht so dann doch der Alltag ist und dass man jetzt langsam auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Und wenn ich mir die Heimbilanz auch angucke, dann wird mir auch echt ganz übel. Wir haben einen Sieg, ein Remis zu Hause. Wir haben die ganzen Punkte eigentlich fast nur auswärts geholt. Und das war ja auch schon in der Abstiegssaison und der Saison davor Thema, dass man zu Hause auf einmal nicht mehr gepunktet hat. Und das Weserstadion muss einfach wieder mehr zu einer Festung werden in der Bundesliga. Und in der zweiten Liga hat es ja geklappt. Da war man auch, glaube ich, sogar auswärts ein Ticken besser. Die Niederlagen, die man sich eingesackt hat, waren auch zu Hause. Also ganz, ganz kurios irgendwie. Ich hoffe einfach jetzt, dass gegen Freiburg da ein vernünftiges Spiel bei rumkommt. Viel erwarten tue ich da jetzt tatsächlich nicht. Freiburg ist einfach wie ich diese Saison immer noch bärenstark drauf. Streich macht klasse Arbeit. Ich glaube, das ist allen bewusst. Das muss man jetzt hier nicht noch extra ansagen. Worauf man sich viel mehr konzentrieren muss, sind jetzt die nächsten Spiele gegen Berlin und Schalke tatsächlich. Das sind die direkten Konkurrenten für den Klassenerhalt diese Saison. Und da muss man mit 6 Punkten aus den beiden Spielen rausgehen. Wenn man in Freiburg was mitnimmt, dann ist das ein Extra diese Saison. Von daher wäre ich mit einem Unentschieden absolut zufrieden. Um dann auch gleich die Frage, die du mir dann gegenstellen wirst, weil ich ja auch immer gerne nach Tipps frage. Ich würde jetzt einfach pauschal auf 2-0 für den SC Freiburg tippen.
Wie viel?
2-0 für den SC Freiburg.
Okay, ich habe übrigens getippt.
Ja.
Das will ich jetzt erstmal die gute Nachricht, ja.
Mensch, gut.
Ja, ich gucke gerade mal, ich habe 1-0 für Freiburg getippt.
Ja, ja. Doch, würde ich auch nehmen, sage ich mal so.
Ja, das...
die nächsten
Spiele weiß werden ja hart.
Man hat dann nach dem Schalke-Spiel Bayern und Leipzig vor der Brust. Also man muss wirklich jetzt zusehen, dass man in den nächsten 3 Spielen nochmal 6, im Idealfall 7 Punkte einsackt, dann ist das schon ganz gut. Ich glaube, wenn man vor dem 17. Spieltag schon darüber sprechen kann, dass man 20 Punkte hat, also die halbe Miete, dann bin ich absolut zufrieden. Absolut.
Ja, das heißt, ein Fußballwochenende steht uns wieder bevor.
Ja.
Und ich kann davon, also morgen werde ich wenig mitbekommen, weil morgen habe ich einen 12-Stunden-Stream mit ein paar DJs. Aber am Sonntag HSV, das geht klar.
Ja, ich muss mal gucken. Ich glaube, für mich wird es wieder ziemlich eng. Ein bisschen Werder werde ich vielleicht gucken können. Ich muss morgen tatsächlich arbeiten, weshalb dann für mich Fußball morgen zweite Liga sowieso dann erstmal kein Thema ist. Und dann Freiburg, Bremen, die zweite Halbzeit vielleicht, wenn ich Glück habe. Und hoffen tue ich natürlich auf einen Sieg für Werder. Das ist jedes Mal das Gleiche. Aber ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was da passiert. Und mal gucken. Einfach abwarten und Tee trinken.
Ich hatte ja gehofft, dass wir diese Saison doch noch ein Derby gemeinsam gucken können, nämlich im Pokal. Aber das ist dann ja auch hinfällig. Also müssen wir
Wir haben uns dann gegen Paderborn gedacht, es war aber verkackt, dann brauchen wir uns jetzt auch nicht anstrengen.
Ja,
und dann genau. Ist das halt auch
in Ordnung. Alle raus.
Ja. Ist dann für uns auch einfacher, sind dann ein paar Spiele weniger, die wir dann uns um die Ohren schlagen müssen. Ne? Ist ja gar nicht mal so verkehrt.
Ja.
So, ich glaube, alle wichtigen Themen haben wir erstmal besprochen. Und du hast auch was angesprochen. Kannst du dich noch erinnern, was du angesprochen hast?
Ach, ich spreche immer so viel an.
Ja, du sprichst immer so viel an. Aber du hast ja schon die Personalie Füllkrug angesprochen.
Ach, ja. Das können wir ja gucken dann. Die WM in Katar geht ja darum, lese ich ja auch täglich, ob man sie jetzt, darf man sie jetzt gucken oder nicht. Ich sag mal so, eigentlich nicht. Am Ende gucken es doch alle. Das ist halt so.
Ja, also ich sage jetzt auch schon von mir aus seit Monaten, ich werde es nicht gucken. Und ich werde es auch nicht so gucken, wie ich sonst immer WM gucke. Wenn ich WM gucke, dann gucke ich jedes fucking Spiel.
Doch habe ich auch früher so gemacht. Aber
also 2014 die WM, ich habe keine einzige Minute verpasst tatsächlich. Ja. Ich habe mir selbst das Spiel Japan-Brasilien nachts um 2 Uhr volle 90 Minuten angetan.
Okay, das wäre bei mir nicht möglich, aber doch, ich habe immer so das Motto war, so viel wie möglich zu gucken. Einfach weil sonst ja nichts läuft. Und ich glaube, das ist bei mir auch so der Punkt, wenn jetzt in der Zeit irgendwie 3 Haselnüsse für Aschenbrödel läuft und dann doch auf dem anderen Kanal ein WM-Spiel Deutschland gegen ich weiß nicht wen, werde ich dann wahrscheinlich doch das Spiel gucken, weil ja.
Was halt für mich jetzt interessant ist, ob ich mich dann für den Fußball entscheiden werde oder für den Glühwein. Denn großer Fan des Glühwein.
Ja.
Ich sag jetzt mal trinken, das ist schon kein Trinken mehr, wir müssen ja auch echt? Hier so ein bisschen, ja, das ist jetzt ganz ist
schon schlimm, ja?
Ja, doch. Also das Hast Problem das? Sowieso bei Wein und mir ist, dass wenn ich Wein nur angucke, dass ich schon Kopfschmerzen kriege, aber bei Glühwein ist es mir irgendwie vollkommen scheißegal. Das wird sich reingekippt, als wäre das, nichts. Und
und wie ist es mit nicht. Grog? Also,
Grog. Ja, Grog ist dann nicht so meins, aber tatsächlich Glühwein, also da kenne ich kaum eine Grenze. Da ist der Messbecher, da ist ein ganz, ganz, ganz großer, nicht vorhandener Boden drin.
Oha. Ja gut, dann sollten wir vielleicht uns nicht zum Glühwein trinken verabreden, weil da hätte ich Angst, weil ich kriege da nämlich auch Kopfschmerzen von.
Ja, also... Das könnte natürlich passieren, aber ich bin tatsächlich gespannt, wie gesagt, also um auf das Thema nochmal zurückzukommen, WM boykottieren oder nicht, also wie gesagt, wenn ich WM oder auch EM Und ich habe ja auch selbst die EM21, da war ich ja auch noch so, oh, weiß ich nicht, und mit Corona, warum kann man das nicht einfach absagen? Lass das doch. Und warum darf in dem und dem Land das Stadion fast voll sein mit Ungarn und in Deutschland nur drei Viertel oder ein Drittel des Stadions voll? Und ja, weiß ich nicht. Das, und dann auch in ganz Europa auf einmal dann die EM. Aber trotzdem habe ich da auch fast jedes Spiel geguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Moral dann für Katar, für die Winter-WM, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, ganz komisch.
Komisch ist das. Komisch ist das. Ich glaube, ich habe immer nur so den Eindruck, wenn es dann doch läuft, am Ende, es läuft dann irgendwie doch, es gewinnt ja immer so eine gewisse Eigendynamik. Und ich sag mal, das ist auch immer mir zu ja, dann doch, ich will das jetzt nicht politisieren, ich will ja sowieso nicht politisch werden, aber dann doch in der Beurteilung immer sehr einfach, das dann immer so schwarz-weiß zu beurteilen, macht man das oder macht man es nicht. Ich glaube, da gibt es so viel Grau dazwischen, es gibt sicherlich auch Argumente, dass man das vielleicht doch gucken soll, weil Katar ist ja auch ein vielfältiges Land, es gibt ja, sage ich mal, auch viele Dinge vielleicht, die wovon das Land profitiert, dass es dort stattfindet. Neben
zumindest ist es zu hoffen, dass da irgendwer...
Ja, das ist ja wie bei Olympischen Spielen genauso. Da wird ja auch im Grunde bei jedem olympischen Turnier wird ja auch mal im Vorfeld diskutiert. Und ich frage mich dann auch immer, was bringt es, wenn es müssen dann alle mitmachen, ne? Also okay, kann man komplett dann, aber dann frage ich mich, ist es das Ding des einzelnen Konsumenten oder dann vielleicht der großen Firmen oder der Entscheider? Ist es nicht eher das Problem, dass da die großen Dinge entscheiden? Und was soll man als einzelner Bürger da ausrichten können? Und so sehe ich das dann auch immer. Und ich glaube, wenn es dann doch wieder so weit ist, guckt man dann doch irgendwie doch wieder hin. Aber also ich glaube, bei mir ist es ja sowieso so, dass ich grundsätzlich mit der Nationalmannschaft so ein bisschen schon einen Haken hintergemacht habe, weil diese Begeisterung, die ich früher mal hatte, die ist schon lange nicht mehr so richtig da. Und das hat auch damit was zu tun, deswegen werde ich da schon so ein bisschen mit Abstand das Ganze verfolgen, weil fällt mir immer ein bisschen schwerer, mich damit zu identifizieren, was da auch so geboten wird und weiß ich nicht.
Ja, aber irgendwie. Das ist ja auch klar. Also wenn ich mal so daran zurück mich erinnere, 2002, das war so die erste WM, die ich mitbekommen habe. Als Lütschenbubi ist das sowieso dann immer noch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn du dann so im Jugendalter dann anfängst, dich sehr intensiv dann auch für Fußball zu interessieren, dann guckst du so auf Leute, bei mir war es jetzt dann halt nicht Beckenbauer oder Gerd Müller, wie bei meinem Vater zum Beispiel, sondern bei mir sind es dann halt eher die Podolskis und die Schweinsteigers gewesen, die jung waren, die als Vorbild irgendwie dann schon da waren und ja, die aber auch irgendwie noch Ecken und Kanten hatten, die jetzt aber auch nicht dann die Skandalnudeln waren, um Gottes Willen, aber das waren Spieler, mit denen konnte man sich dann identifizieren, auch ein Miroslav Klose, der ist ja nun wirklich nie irgendwie großartig angeeckt, gut, als Bremer kannst du sagen, den Wechsel, den er dann von Bremen nach München dann, ich sag jetzt mal vorsichtig, provoziert hat, ja, okay, gut, aber das ist mittlerweile Business as usual und von daher kann ich dann da auch drüber hinweggucken. Aber mir fehlen halt in der Nationalmannschaft fehlen mir Charaktere. Da fehlt mir so ein Nutella-Panzer Max Kruse, der mit seinen 34 Jahren und 5 Kilo bis 10 Kilo zu viel auf der Waage trotzdem da irgendwie das hinkriegt, das Spiel an sich zu reißen und dafür zu sorgen, dass Deutschland irgendwie das schafft, ins Finale zu kommen. Also man muss ja auch nochmal sich vor Augen führen, Deutschland ist 2002 nochmal, wie gesagt, das war meine erste WM, die ich so einigermaßen mitbekommen habe. Ich kann mich auch nur an das Endspiel erinnern. Aber wenn man mal sich den Kader von 2002 anguckt, was das für eine Rumpelbude war im Prinzip und dass man dann froh war, dass man es ins Achtelfinale geschafft hat, und sich dann von Spiel zu Spiel gesteigert hat, um dann im Endspiel mit Brasilien eigentlich sogar fast auf Augenhöhe zu sein. Und dann patzt der beste Spieler des Turniers leider das erste Mal. Ja, weiß ich nicht. Und wenn ich mir jetzt den Kader angucke, der jetzt zuletzt nominiert worden ist, der einzige Spieler, den ich da richtig geil finde, ist Antonio Rüdiger, der sich in den letzten Jahren halt wirklich zu so einem auch Charakterspieler, der auch mal auf dem Feld dann wenigstens laut ist. Der ist auch mit den Medien glatt gebügelt, da brauchen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Aber wenigstens auf dem Platz irgendwie so ein Leader ist, jemand, der vorangeht und sowas. Das Kimmich ist mir zu glatt, Gündogan ist mir zu glatt. Musiala ist natürlich ein interessanter Spieler, aber das ist halt so einer, dann mit, wie Schweinsteiger 2004 bei der EM oder 2006 bei der WM wird er das dann irgendwann haben. Aber ein Sané, ein Gnabry, ja, ein Werner, ein Lukas, ein Metscher, die sorgen jetzt nicht für Freude, dass die heute Abend spielen und das Spiel muss ich mir 90 Minuten angucken. Eher so ein Jonas Hofmann oder Hofmann und wie gesagt Antonio Rüdiger, das sind so die beiden einzigen tatsächlich, wo ich sage, ja, die finde ich, mit denen kann ich mich irgendwie identifizieren. Robin Gosens kann man da vielleicht auch noch zusetzen, aber das ist auch eher so die Story im Background, die wie er das halt dahin geschafft hat. Und wie gesagt, mir fehlen da halt so Leute in der deutschen Nationalmannschaft und deswegen fällt mir das schwer, sich da so ja, mit zu identifizieren. Da fehlt so ein Nowotny, ein Wörns,
Ramelow. Ich bin ja noch mit zu meiner Zeit 1990, da gab es ja Matthäus, Klinsmann, Brehme, weißt du, ja. die, ne?
Bodo Egner, Tor.
Bodo Egner, genau.
Augenthaler.
Ne? So diese Kanten, die natürlich jetzt intellektuell jetzt auch nicht so die, wo man sagt, aber das waren einfach Charaktere, ja, die hat man so ein bisschen, die konnten ja auch also wirklich super Fußball spielen. Also Matthäus ist der alte Stratege da im Mittelfeld. Der hat ja in WM 1990, der auch wirklich begeistert. Das muss man ja einfach auch mal konstatieren. Ja, ich kann also aber, was du sagst, auch so. So. Und deswegen wird sowieso die WM in Katar für mich nur so beiläufig irgendwie ein Thema sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt überhaupt nichts von sehen werde. Ich denke schon, dass ich das ein oder andere Spiel sehen werde. Vor allen Dingen werde ich es natürlich auch so ein bisschen vom Verlauf der ganzen Veranstaltung und dem Drumherum so ein bisschen abhängig machen, was ich mir davon angucke. Vorbehaltlich auch der Tatsache, dass ich mir vielleicht gar nichts angucke, aber das weiß ich eben einfach auch noch nicht. Ja.
Wenn ich mir das angucke, wer 2002 da alles in der Nationalmannschaft gespielt hat, das ist der Wahnsinn. Oliver Bierhoff war noch aktiv. Carsten Janker, Oliver Nübel, Thomas Bredaric, Martin Max, genau. Paulo Rink. Oh, Marco Bode hat auch noch gespielt. Darius Wosch, Jörg Böhme, Christian Ziegel. Eieiei, das sind schon Namen. Jens Jeremies, ne? Oh, ja. Didi Hamann, Carsten Ramelow. Sebastian Schinzi-Lorz hat auch mal irgendwie im Dunstkreis rum. Marco Rehmer, Jörg Heinrich, Christian Rahn, Thomas Linke, Ingo Hertz, zu seiner Zeit damals 2002 beim HSV aktiv. Wörns, Nowotny, Butt, Lehmann, Kahn, Hildebrand war auch schon irgendwie mit dabei und Frank Ross. Das, ja, da sind irgendwie schon Namen bei. Die haben nicht unbedingt für guten Fußball gestanden. Das muss man ja auch nochmal sagen. Aber Paul Freier, eieieiei.
Ja, Mensch, das Ross hat ja beim HSV noch Karriere gemacht.
Ja, war auch bei Werder Bremen. Hat sogar für Werder Bremen damals ein Bundesligator geschossen.
Ich weiß. I remember. Ja.
Also Rostock. Ja gut, dann haben wir auch jetzt nochmal über den Tellerrand geguckt, aber wir wollten ja eigentlich über Füllkrug sprechen.
Ja.
Ja. WM. Also, erzähl mir mal, wie würdest du das finden, wenn wir den mitnehmen?
Nach Katar. Irgendwie hatte ich das letztens mit irgendjemandem das Thema, die haben mir gesagt, was soll man mit dem? Also, weil das im Grunde, das Spielsystem passt ja gar nicht. Mhm. Das stimmt schon. Also das ist ja auch irgendwie dieses Spielsystem ohne Stürmer irgendwie so, das ist ja schon unter Löw war das ja schon immer Thema, was ich aber irgendwie auch nicht so...
Aber ich finde, das ist ein hausgemachtes eigenes Problem. Man hatte jahrelang mit dem Stefan Kießling zum Beispiel, nur als um den mal als Beispiel zu nennen, mit Stefan Kießling hatte man einen Bundesliga-Stürmer, der pro Saison für 15 plus Tore gesorgt hat im Verein. Ja. Ja, und weil Stefan Kießling vielleicht mal irgendwie Jogi Löw beim Popeln zu sehr zugeguckt hat oder beim Anne Klöten rumspielen, hat dann Stefan Kießling es nicht mehr so häufig in die Nationalmannschaft geschafft. Und von daher mit auch 2014, dass wir Weltmeister geworden sind, mit eigentlich nur einem richtigen Stürmer im Kader, ich glaube, es war nur Miroslav Klose dabei, als richtiger klassischer Stoßstürmer, weiß ich auch nicht. Also das ja, man hat es dann noch mit Mario Gomez 2016 und 2018, glaube ich, sogar ja auch noch versucht. Aber ja. Gomez ist ja auch dann irgendwann nur noch sehr sich selber hinterhergerannt, als dass der ja. irgendwie dann, ja, also 2018 in Russland, das war ganz katastrophal, da brauchen wir alle nicht mehr so groß drüber reden, das wissen wir, aber ja, weiß ich nicht. Das,
aber ich sage jetzt mal zwei Gründe, warum ich das doch für eine ganz gute Idee halten würde. Mhm. Der erste Grund ist, man hat eine Option mehr, sage ich mal, 85. und 89. Minute, es steht 1-0, man braucht den Ausgleich. Man schickt Füllkrug nochmal rein, als Brecher vorne. Mhm. Und zweiter Grund, glaube ich, dass der sehr viel Positives zur Teamchemie, sage ich mal, zu diesem Klima innerhalb der Mannschaft beitragen könnte, weil ich empfinde den Typen schon so als guten Typen, so einfach so von seiner Art, von so einer positiven Ausstrahlung und Art. Ich glaube, das ist etwas, was man bei einer WM in so einem Team durchaus braucht. So.
Ja, klar. So ein Kabinenspieler im Prinzip.
Genau, so einer, der, wo ist das nach dem Spiel, wo ist die Kiste Pilz, so nach dem Motto. Und ich glaube, so ein Typ ist der. Und ich glaube deswegen, ich sag mal so, was würde es schaden, ihn mitzunehmen? Also ich glaube, dann kann man ihn auch mitnehmen für genau diese, aus diesen zwei Gründen. Das kann vielleicht dieser eine Faktor sein, der dann doch dafür sorgt, dass man da irgendwie was erreichen kann. Ne? Aber ich glaube, so ansonsten, so dass tatsächlich so in dieses System, diese taktisch-systematische Frage, da sehe ich dann doch auch genauso die Bedenken. Aber aus diesen zwei Gründen würde ich dann sagen, ja, warum nicht? Ne? Also,
es gibt einen ganz großen Grund, warum ich mich da absolut gegen ausspreche.
Dass er sich verletzt.
Ja, guck dir mal seine Verletzungshistorie an. Also, das, ich meine, das ist ja sowieso, das muss man nochmal sich wirklich vor Bilde führen. Er ist ja im Prinzip als Kruse-Ersatz verpflichtet worden. Hat in der ersten Saison gut angefangen, sich am vierten Spieltag verletzt, kam 4 Spieltage vor Schluss wieder, hat direkt im ersten Spiel geknipst, gegen Paderborn damals, das waren 5-1, damit man noch die Relegation so erreichen konnte. Ja. Und dann im Abstiegsjahr war er ja dann auch verletzt, beziehungsweise, ja doch, gab es auch eine Verletzungsphase, die war aber nicht so lang. Und allgemein hat da die Mannschaft einfach absolut scheiße performt. Und da kann dann auch ein Füllkrug nichts machen. Aber er ist jetzt über längeren Zeitraum, ne, toi, ist er fit. Und man sieht jetzt, das Jahr zweite Liga hat ihn auch vielleicht gut getan, den Kopf frei zu bekommen. Und man sieht jetzt halt an diesen ersten 10 Spielen, was er für einen Impact halt haben kann. Und ja, das ist jetzt halt da. Aber er war schon immer verletzungsanfällig und er wird es auch bestimmt meines Erachtens bleiben. Ich wünsche es ihm überhaupt nicht, um Gottes Willen. Verletzungen hat nie einer verdient und ich glaube, Füllkrug ist einer der gebeutelsten Spieler im deutschen Profifußball. Ich glaube, nur Jens Nowotny hat, der war ja auch schon gerade Thema, ich glaube, nur der hat sich das Kreuzband noch öfter gerissen als er. Ja, verletzungsanfällig. Gut, man muss dann natürlich auch mal sagen, die ersten 3 Spiele muss ja erstmal Deutschland dafür sorgen, dass sie weiterkommen und wie viel Spielzeit wird er in diesen 3 Spielen bekommen. Aber trotzdem würde ich es besser finden, wenn er zu Hause, also aus Bremer Sicht würde ich es besser finden, dass er zu Hause bleibt, dass er sich regenerieren kann, dass er für die Rückrunde einfach dann die Tore für Werder schießt, als vielleicht dieses eine Tor für Deutschland, was uns mit Ach und Krach ins Achtelfinale oder so bringt, keine Ahnung. Aus deutscher Sicht würde ich es mal interessant finden, mit einem Neuner tatsächlich zu spielen, aber wie du sagst, das System ist nicht darauf ausgelegt und man hat jetzt auch nicht mehr die Zeit dafür, das einzustudieren und gut, was natürlich für eine Nominierung spricht, man nominiert ja jetzt mittlerweile 26 Spieler und nicht mehr 23, das sind 3 Extra-Slots, die du hast, dann nimm ihn mit. Ja, dann nimm ihn mit, belohn ihn für seine gute Leistung, das ist ja auch nochmal irgendwie so eine Sache, man muss ja auch mal was honorieren und ich fände es lustig, wenn Füllkrug im Finale gegen Argentinien eingewechselt wird mit den Worten, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi und nach Auflage von André Schürrle dann in der Verlängerung das 1-0 macht.
Ja, das wäre eine schöne Reminiszenz.
Wenn Schüler noch spielen würde.
Ach, der ist doch schon in Rente, glaube ich.
Ja, genau, der ist in Rente.
Ja. Ja. Gut.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt.
Oh, ich glaube, wir haben den Rekord gebrochen. So lange haben wir ja schon lange nicht mehr gequatscht.
Ja, gut, aber wir haben jetzt auch lange nicht mehr gequatscht. Ja. Da muss man ja auch schon mal zusehen, dass man mal wieder was Zählbares auf die Waage bringt.
Richtig.
Und ich glaube, das haben wir jetzt auch gemacht. Und ja. Ich werde jetzt endlich duschen. Ich habe jetzt gerade frisch von der Arbeit kommt, direkt hier Daniel dazu gezwungen, dass wir direkt aufnehmen. Und dann werde ich mir, glaube ich, ganz schnell noch irgendwie die Reste von gestern reinpfeifen und dann geht's schon auf den Sportplatz wieder.
Ja.
Und ich bin gespannt, wann wir das immer wieder schaffen, aufzunehmen, Daniel.
Ich hoffe doch vielleicht sogar nächste Woche.
Ja, doch. Das Ziel ist es natürlich, wöchentlich zu liefern. Das bleibt dabei, aber Leute, seid auch, wie gesagt, nicht enttäuscht. Ich wurde tatsächlich ein paar Mal schon gefragt, wo bleibt ihr denn?
Ja, ich auch.
Aber jetzt sind wir zurück, das größte Comeback des Jahres. Ich glaube,
wir haben ja auch neue Follower gekriegt und die wollen ja sicherlich jetzt hören, was wir so für einen Schwachsinn verzapfen und von uns geben.
Ja, Schwachsinn können wir. Also
da sind wir ganz groß.
Schwachsinn und Scheiße labern konnte ich schon in der Realschule.
So ist es. Ja. In der Realschule, ne?
In der Realschule, die gute alte Zeit.
Mit dem Glühwein in der Hand.
Ja, mit dem Glühwein in der Hand schauen wir also in Richtung Ende oder Endspurt der Hinrunde, beziehungsweise die Hinrunde ist ja dann am 13.11. oder wann der letzte Spieltag ist.
Ja.
Die Hinrunde ist ja noch nicht vorbei.
Da,
aber
da
der
habe
erste
ich auch
große
noch einen
Teil.
Wunsch, mein lieber Ole.
Oh, was ist denn jetzt?
Dass wir nochmal wieder eine schöne Weihnachtsfolge aufnehmen. So, das wäre doch mal, was haben wir doch schon mal gemacht, mit dem Glühwein in der Hand.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen. Das kriegen wir bestimmt hin. Und ich glaube, wir werden uns auch dabei ertappen, dass wir vielleicht nach der Gruppenphase dann doch nochmal eine extra Folge, eine Spezialfolge rausbringen zur WM.
Ja. Ich glaube, da Fülle gebracht.
Na, ich glaube, wir beide können dann doch nicht ohne WM.
Gucken wir mal, ja.
Man kennt sich ja, ne? Übrigens, was ich eben ansprechen wollte, du kannst dich gefasst machen. Die erste Herren der SGB Havestall Hamm wird demnächst in Büppel gastieren.
Oh. Das musst du mir noch. Das musst du mir dann nochmal genauer sagen. Weil
ja, mittlerweile habe ich ja auch die Finger in der ersten Herren so ganz bisschen nur.
Ja.
Also wer weiß. Vielleicht kann man sich da ja treffen und vielleicht kann man ja so einen kleinen Special-Podcast dann eben mal neben dem Platz.
Ja, oder Insta-Live.
Oder ein Insta-Live, ja, für einen Podcast, irgendwie was Schnelles, Einfaches. In Gedenken dann vielleicht auch an unseren ehemaligen Kollegen Jörg, der ja immer noch gerne von Büppel mehr erfahren wollen würde.
Das stimmt.
Ich glaube, dafür alleine würde ich dann doch nochmal mit nach Büppeln fahren. Am 4.11. ist das Spiel tatsächlich.
Ja, das merke ich mir nochmal. Oder schick mir das nochmal dann.
Das kann ich machen. Warte mal, ja. Ich mache das sogar jetzt eben hier einmal. Dann ist das nämlich erledigt, weil sonst vergesse ich das wieder.
Es ist ein Freitag.
Es ist ein Freitag, 20 Uhr
Sandgriff. Okay.
Es ist also.
Da kann ich ja hinlaufen.
Ja. Mit einem Glühwein in der Hand.
So ist es. Aber so. Richtig.
Ja, macht euch erstmal nur eine Pulle Bier auf. Bis Glühwein hat das noch ein bisschen Zeit. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Danke fürs Zuhören, würde ich sagen. Und tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.
Jans Brisanz. Allianz Brisanz. Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.